Volker Klüpfel und Michael Kober. Draußen. Gelesen von Dietmar Wunder und Sebastian Fuchs. Hörbuch Hamburg Verlag 2019. Prolog. Ihr Tag hatte beschissen angefangen. Dass er noch viel schlimmer enden würde, ahnte sie nicht. Jetzt in diesem Moment fühlte sie sich einfach nur frei. Endlich. So wie andere Mädchen in ihrem Alter. Junge Frauen, korrigierte sie sich selbst. Sie lag zwischen den Bäumen, spürte das Moos in ihrem Rücken und richtete den Blick auf das bisschen Himmel, das durch die Wipfel zu erkennen war. Der Wald gehörte ihr. Niemand, der ihr schreiend Anweisungen erteilte, niemand, der sie zur Eile antrieb oder ihre Geduld herausforderte. Erleichtert sprang sie auf und sog die Luft in ihre Lungen, diesen archaischen Geruch nach Holz und Blättern, vermodertem Laub und feuchter Erde. Sie pfiff in die Stille, hörte den Tönen nach, die ungehört in der düsteren Tiefe des Waldes verhallten. Es war ein trauriges Lied, aber die Zeile passte so gut. Hier haben dich selbst die Deinen vergessen. Obwohl es so traurig war, musste sie laut lachen. Eine 17-Jährige, pfeifend allein im Wald, wie das aussehen musste. Sie konnte gar nicht mehr aufhören, bis ihr die Tränen in die Augen schossen. Sie wischte mit dem Ärmel über ihre feuchten Wangen. Eine Weile lag sie einfach nur da, hörte sich selbst beim Atmen zu. Dann rappelte sie sich auf und kroch auf allen Vieren zu der Quelle, die vor ihr in eine Senke floss. Sie beugte sich über das Wasser und betrachtete lächelnd ihr Spiegelbild. Die anderen mochten es nicht, wenn sie sich anschaute. Deswegen genoss sie diesen Augenblick, auch wenn sie sich alles andere als schön fand. Die schwarzen Haare zu lockig, die Arme zu muskulös, die Haut zu dunkel, viel zu dunkel. Nur mit ihren Augen war sie zufrieden, ihren Sternen, wie Mama sie immer genannt hatte. Das Lächeln erstarb, der Gedanke an ihre Mutter schmerzte. Jetzt würde sie wieder den ganzen Tag. Ein Knacken ließ sie aufhorchen. Sie hielt den Atem an, lauschte und sprang auf. Ein stechender Schmerz durchzuckte ihre Beine, als sie lossprintete, aber sie ignorierte ihn, sprang über moosüberwucherte Baumstümpfe, versuchte möglichst wenig Lärm zu verursachen, hielt ihre Hände schützend vor den Kopf, um die Äste abzuwehren, die ihr ins Gesicht peitschten, und stoppte dann ebenso abrupt, wie sie zu laufen begonnen hatte. Höchstens 5 Meter entfernt saß ein kleines Häschen auf dem Boden. Es rannte sofort weg, doch sein Fluchtversuch endete schon nach ein paar Metern, als es unsanft herumgerissen wurde. Der rechte Hinterlauf steckte in einer kaum sichtbaren Schlinge fest, die, dem jammervollen Quieken nachzuschließen, schmerzhaft in sein Bein schnitt. »Ganz ruhig, mein Kleiner«, versuchte sie, das Tier zu beruhigen. Tatsächlich hielt es inne, starrte mit seinen Knopfaugen zu ihr hinauf, zuckte nervös mit der Nase, machte aber keine Anstalten mehr wegzulaufen. Das Mädchen näherte sich ihm mit winzigen Schritten und folgte mit den Augen der Schlinge, die zu einem Metallbolzen führte, der im Boden steckte. Ganz nah war sie dem Tier nun, streckte behutsam ihre Hand aus und ließ es daran schnuppern. Es atmete langsamer, schien seine Angst zu verlieren. Vorsichtig hob sie den Hasen an, streichelte ihm ein paar Mal sanft über das flauschige Fell, bevor sie ihm mit einem kräftigen, routinierten Griff das Genick brach. Es knackte, als würde man auf einen morschen Ast treten. Der Körper des Häschens erschlaffte. Das Mädchen entfernte nun die Schlinge vom Hinterlauf, rollte sie sorgfältig zusammen, zog den Bolzen aus dem Boden und verstaute alles in der Seitentasche ihrer Flecktarnhose. Dann packte sie das tote Tier an den Löffeln, warf es sich über die Schulter und spazierte in Richtung Waldrand. Trotz der Dämmerung konnte sie das freie Feld dahinter schon sehen, als sie erneut ein Geräusch hörte, eines, das sie aufhorchen ließ. Sie schloss die Augen, um sich ganz auf ihr Gehör zu konzentrieren, versuchte alles andere auszublenden, das Vogelzwitschern, das sanfte Rauschen der Bäume. Dann hörte sie es wieder, ein Knacken, als hätte jemand einen Zweig zertreten, näher als gerade eben, dann wieder Stille. Keine Frage, da war jemand. Aber warum sah sie nichts? Erlaubte sich jemand einen Scherz mit ihr? Falls dem so war, würde dieser jemand was erleben können. Genervt sog sie die Luft ein. Sie wollte gerade weitergehen, als 10 Meter vor ihr ein Mann hinter einem Baum hervortrat, ganz ruhig, ohne Eile. Augenblicklich war ihr klar, dass es sich nicht um einen harmlosen Spaziergänger handelte. Er trug schwere Stiefel und eine olivgrüne Armeehose. An seinem Gürtel hing in einem ledernen Holster ein langes Messer. Sein Gesicht war mit Ruß beschmiert. Mehr konnte sie im Dämmerlicht nicht erkennen. Nur seine Augen waren gut zu sehen. Sie funkelten gefährlich. Das Mädchen erschauderte, war unfähig, sich zu rühren, beobachtete mit wachsendem Entsetzen, wie der Mund des Mannes sich zu einem Grinsen verzog, das eine Reihe gelbbrauner Zähne enthüllte. Widerlich, dachte sie noch. Dann stürzte er auf sie zu. Das Mädchen spürte den kalten Wind, hörte ihr Herz schlagen, ihren Atem keuchen. Sie war vorbereitet, nicht auf diesen Moment, nicht auf diesen Angreifer, aber darauf, dass eines Tages jemand wie er kommen würde. Nun war es soweit. Und sie würde nicht einfach dastehen und warten, dass er über sie herfiel. All die Jahre hatte sie hart trainiert, um sich verteidigen zu können. Jetzt musste sie zeigen, was sie konnte. Wenn nicht, würde sie nicht lebend aus der Sache rauskommen. Diese Gedanken schossen ihr gleichzeitig durch den Kopf, als der Mann sie erreichte. Reflexartig ging sie in die Hocke, nahm den Schwung seines Angriffs auf, drehte sich zur Seite, trat mit ihren schweren Stiefeln in seinen Rücken und schlug ihm den toten Hasen gegen den Kopf. Der Mann jaute auf, ob vor Schreck oder vor Schmerz, wusste sie nicht. Er stolperte ein paar Schritte vorwärts, fing sich dann aber wieder und drehte sich um. Schwer atmend standen sich die beiden jetzt gegenüber. Der Angreifer glotzte sie überrascht an. Auf einmal spuckte er aus. »Du dreckiges, schwarzes Miststück!« Er griff an sein ledernes Holster und zog das Messer. Eines der besten Kampfmesser, das man kriegen kann, schoss es ihr durch den Kopf, doch sie rannte nicht weg. Etwas hatte sie irritiert, wie er redete. Kannte sie den Kerl? Der Klang seiner Stimme weckte eine vage Erinnerung, doch sie hatte keine Zeit, dem Gedanken nachzugehen. Blitzschnell schätzte sie ihre Chancen ab. Der Mann war groß, wuchtig, viel stärker als sie, schien zu wissen, wie man kämpfte. Aber war er fit genug? Schon jetzt schwitzte er so stark, dass ihm das Haar strähnig am Schädel klebte. Sie hingegen war jung, schnell und wendig. Es müsste ihr möglich sein, ihm zu entkommen, aber sie war schon zu oft weggelaufen in ihrem Leben. Damit war nun Schluss. »Leck mich, du Dreckschwein!« blaffte sie, stellte sich breitbeinig vor ihn und hob die Hände in Kampfhaltung. Ungläubig blickte der Kerl sie an. Offenbar hatte er leichtes Spiel mit ihr erwartet, gedacht, dass sie keine nennenswerte Gegenwehr leisten würde. Ihre Kampfbereitschaft schien ihn wütend zu machen, sehr wütend. Schnaubend hob er das Messer und rannte auf sie zu. Es gelang ihr, mit 2 harten Kicks den Angriff abzuwehren. Zu langsam war ihr Gegner, zu vorhersehbar waren seine Bewegungen, doch sie hielt ihn nur auf Distanz, hatte ihm noch keinen nennenswerten Treffer beigebracht. Wieder kam er auf sie zu. Sie musste ihn an der Schläfe treffen, oder noch besser, am Kehlkopf. Sie holte zu einem weiteren Tritt aus, doch in diesem Moment ließ er sich fallen und hebelte sie mit einem Fußtritt von den Beinen. Ihr Kopf schlug schmerzhaft auf einem Ast auf. Für einen kurzen Moment war sie benommen. Instinktiv rollte sie sich weg, gerade noch rechtzeitig, bevor der Mann sich auf sie werfen konnte. Er landete direkt neben ihr im feuchten Laub, wobei ihm sein Messer entglitt. Das Mädchen streckte das Bein aus und kickte es weg. Vielleicht hätte sie es auch ergreifen können, aber mit dem Kampfmesser war sie zu wenig routiniert und insgeheim fürchtete sie, dass sie nicht den Mut haben würde, es dem Angreifer in die Rippen zu rammen. Da traf sie einen Faustschlag mit voller Wucht im Gesicht. Noch nie hatte sie einen derartigen Schmerz gefühlt. Tränen schossen ihr in die Augen. Sie wischte sich mit dem Arm übers Gesicht, um wieder klar sehen zu können. Da traf sie einen Fußtritt in den Bauch, ausgeführt mit der ganzen Kraft des massigen Männerkörpers. Ihr blieb die Luft weg. Instinktiv krümmte sie sich zusammen. Sie wusste, dass sie sich aufraffen musste, aber schaffte es nicht. Kauernd spürte sie bereits den Luftzug, als der Mann ausholte, um ihr gegen den Schädel zu treten. Sie drehte sich zur Seite, presste den Kopf in den Boden, sodass der Stiefel knapp über sie hinwegging. Nun warf sich der Kerl auf sie. Bleischwer lag er auf ihr. Sie roch seinen säuerlichen Atem. Der Gestank von Schweiß, Alkohol und Pisse stieg ihr in die Nase. Panik breitete sich in ihrem Körper aus, mobilisierte ihre Kräfte, ließ sie wild strampeln. So wollte sie nicht enden. Doch jetzt richtete der Mann sich auf und kniete sich auf ihre Oberarme. Greller Schmerz durchfuhr sie. Sie war sich sicher, dass ihre Knochen jeden Moment brechen würden. Dann schlug er seine Faust erneut in ihr Gesicht und wieder Und wieder. Sie würde jeden Moment ohnmächtig werden, also öffnete sie den Mund und schrie. Doch was herauskam, klang eher wie der Laut eines Tieres, das in einer Falle sitzt. Der Mann hielt mit erhobener Faust inne. Für einen Moment wirkte er verunsichert. Würde er von ihr ablassen? Ihre aufkeimende Hoffnung erstarb jäh, als er seinem Hosenbund einen weiteren Gegenstand entnahm. Sie erkannte sofort, worum es sich handelte. Es war ein Draht mit zwei hölzernen Griffstücken. Die Gewissheit, was nun kommen würde, gab ihr die Kraft zu einem letzten Aufbäumen. Suchend griff sie um sich, bekam einen Stein zu fassen und schmetterte ihn dem Mann gegen die Stirn. Sofort quoll Blut an der Stelle hervor, an der sie ihn getroffen hatte, doch ihr Gegner schien das gar nicht zu bemerken. Mit der Präzision und der Ruhe eines Mannes, der sein Handwerk beherrscht, legte er ihr den Draht um den Hals und zog an den Griffen. Sofort blieb ihr die Luft weg. Es fühlte sich an, als wolle er ihr den Kopf vom Rumpf trennen. Verzweifelt versuchte sie, die Finger unter die Drahtschlinge zu bekommen, doch sie schaffte es nicht. Ihre Kraft schwand, ihre Bewegungen wurden langsamer, schwächer. Sie riss die Augen auf. Die Blätter über ihr verschwammen zu einem dunklen Strudel. Als die Schwärze sie zu verschlingen drohte, hörte sie Stimmen. Stimmen, die ihr bekannt vorkamen. Ein Traum bestimmt, eine Sinnestäuschung angesichts des nahenden Todes. Das war es also. So fühlte es sich an, wenn man starb. Dann ließ sie los. Endlich keine Enge mehr. Ihr Brustkorb leicht, ein letzter Schatten über ihr, der schließlich verschwand. 2 Tage zuvor.
So, Tommy, jetzt beiß mal besser die Zähne zusammen.
Der Mann auf dem Boden starrte die riesige Nadel an, die sich seinem Bein näherte. Er schien mit sich zu ringen, kniff die Augen zusammen, nur um sie sofort wieder aufzureißen. Flehend richtete sich sein Blick auf den Mann, der die Nadel in der Hand hielt. Massiver Oberkörper, muskelbepackte Oberarme, die blonden Haare raspel kurz geschoren. Doch es war vor allem sein Gesicht, das ihn gleichermaßen abstoßend wie furchteinflößend erscheinen ließ. Es war überzogen von Narbengewebe, das aussah, als läge an manchen Stellen das bloße Fleisch auf den Knochen. Die Haut war gespannt, was seine Mimik grotesk verzerrte. Auf seinen Mundwinkeln schien ein gespenstisches Dauergrinsen zu liegen, und dieses Grinsen gab dem Mann auf dem Boden den Rest.
»Aufhören!«
schrie er genau in dem Moment, als die Nadelspitze seinen Oberschenkel berührte. Doch der andere dachte gar nicht daran. Sein vernarbtes Gesicht verzog sich noch etwas mehr.
»Hab dich nicht so!« zischte er.
Nun begann Tommy zu strampeln, versuchte aufzustehen, doch der Typ über ihm presste ihm seine Pranke so fest auf die Schulter, dass ihm die Luft wegblieb.
»Verdammt, jetzt lassen Sie mich los! Sie sind ja irre!«
»Halt endlich still!« tönte es über ihm.
Dann bohrte sich die Nadel in Tommys Fleisch, was er mit einem schrillen Schrei quittierte.
»Siehst du? Geht doch!«
sagte der Typ und wollte weitermachen, da wurde er von hinten gepackt und hochgezogen.
»Herrgott nochmal, Stefan, was soll denn diese Scheiße?«
Unwillkürlich wichen die Männer, die sich um die beiden herumgruppiert hatten, zurück. Ein paar Sekunden sagte keiner etwas, nur ein Keuchen durchbrach die Stille des Waldes. Stefan riss sich aus seiner Umklammerung und fixierte sein Gegenüber mit zusammengekniffenen Augen, während sich Tommy vom Boden aufrappelte, die Hand auf die Einstichstelle gepresst. Die Gruppe beobachtete die beiden Kontrahenten mit leuchtenden Augen. Viele erwarteten eine handfeste Auseinandersetzung. Doch Stefan schien daran nicht interessiert. Sein Gegenüber nahm die Baseballkappe ab und wischte sich übers Gesicht.
»Ich habe es dir schon 1000-mal gesagt, das hier ist nur ein Trainingscamp, nicht der Krieg. Die Leute zahlen dafür.«
Damit löste sich die Spannung. Die anderen wirkten enttäuscht darüber, dass es keine Schlägerei geben würde. Sie nahmen Tommy in ihre Mitte, klopften ihm auf die Schulter und feixten.
»Na du Weichei, hättest dir ruhig eine hübsche Ziernaht verpassen lassen können.«
Stefan drehte sich zu ihnen um. Ein Dutzend Männer, einige mit Bauchansatz, schütterem Haar und verschwitzter Tarnkleidung. Bei manchen waren die Klamotten so neu, dass noch die Etiketten daran baumelten.
»Wofür trainiert ihr denn in eurem Camp?« rief er ihnen zu. »Wenn ihr schon vor so einer kleinen Nadel Angst habt, was macht ihr dann, wenn's wirklich ernst wird? Wenn ihr genäht werden müsst, weil ihr sonst einfach elend verblutet, hä? Ihr müsst endlich mal eure gut geheizten goldenen Käfige verlassen, in denen ihr gefangen seid. Das hier ist aber nicht der Ernstfall.«
sagte Martin, der Leiter des Camps. Er war es, der Stefans improvisierte Operation eben beendet hatte. Nicht das erste Mal, dass er hatte einschreiten müssen.
Das stimmt allerdings, gab Stefan verächtlich zurück. Im Ernstfall wärt ihr längst tot.
Dann stapfte er über den blätterbedeckten Boden auf das Feuer zu, über dem ein Wasserkessel dampfte, und ließ sich auf den Baumstamm davor sinken.